Letzten Woche, ich hoffe, der eine oder andere erinnert sich noch, ging es um unsere innere Erwartungshaltung, wie wir in Dinge hineingehen, was wir erwarten, wie unsere Einstellung ist zum Glauben, zum Leben. Und es ist deutlich geworden, wie wichtig es ist, eine positive Haltung einzunehmen. Etwas zu erwarten, so unseren Glauben zu aktivieren und auch manche psychologischen Effekte so freizusetzen. Ich habe nochmal einen Hinweis bekommen, ich sage das gern auch nochmal. Das ist kein Rezept gegen eine Depression. Es hilft im ganz Normalen. Es gibt Lebenslagen, da braucht man etwas anderes, nämlich einen Therapeuten, einen Psychologen, da braucht man vielleicht auch Medizin, ärztliche Unterstützung. Aber auch dann ist es gut, sich nach einer positiven Haltung auszustrecken. Aber es ersetzt das andere nicht. Schau auf das Positive, stimm dich auf deinen Tag gut ein mit Gott. Das heißt nicht, dass es das Negative nicht gibt. Nur, worauf ist dein Fokus gerichtet? Und wir wissen, es geht bei all diesen Fragen, letzte Woche ging es um unsere innere Wirklichkeit. Wir haben dort angesetzt und es ist ein starker Hebelpunkt, wenn sich in uns drin Dinge verändern. Heute, wir gehen im Buch etwas weiter zu Kapitel 5 und 6 des Buchs von Joel Osteen, Du schaffst das. Und wir ziehen quasi die gleiche Linie aus, aber es ist genau die andere Seite der gleichen, derselben Medaille. Wenn es letztes Mal um unsere innere Wirklichkeit ging, so geht es heute um die äußeren Wirkungen. Der erste große Punkt, das erste Kapitel, ist überschrieben mit Streben nach Vorzüglichkeit. Man könnte auch übersetzen nach Exzellenz. Anders gesagt, so ganz runtergebrochen, versuche alles, was du tust, so gut wie möglich zu machen. Man kann sich der Sache von zwei Seiten nähern. Das ist mir so im Nachdenken darüber klar geworden. Für die einen heißt das, sich nach oben zu orientieren. Für die anderen heißt es, sich nach unten zu orientieren. Für Menschen wie mich, die das Licht dieser Welt erblickt haben, mit einem Perfektionismus gehen, heißt es, sich nach unten zu orientieren. Weil Gott sagt nicht, mach alles perfekt, sondern mach es so gut, wie du es kannst, mit deinen Möglichkeiten. Leg nicht den Maßstab an, es so gut zu machen, wie es irgendjemand auf dieser Welt kann. Für andere ist es so, die mehr zur großen Lässigkeit neigen, zu den runden Ecken. Ihr kennt das beim Putzen. Die runden Ecken. Es geht schneller, das ist richtig. Wenn man es lang genug macht, entsteht dann ein Kunstwerk. Also für andere heißt es, sich nach oben zu orientieren und sagen, hey, das, was ich kann, mein Bestes, will ich in die Waagschale werfen, das will ich versuchen. Man merkt an diesem Punkt, an dem Buch, sehr den kulturellen Unterschied. Das ist besonders auffällig. Joel Osteen als Amerikaner hebt ganz besonders hier auf eine gute Arbeitsmoral und Arbeitsethik ab. Sei pünktlich, bring vollen Einsatz, drück dich nicht, geh nicht früher, komm nicht später, mach deinen Job so gut, wie du kannst, leg noch ein Schippen mehr auf die Waagschale. In unseren Ohren klingt das alles unglaublich vertraut, aber überhaupt nicht besonders christlich. Das hört sich doch alles ganz normal an. Das machen zwar nicht alle Menschen so, aber es ist in unserem Land schon eher die Norm. Und auch die Erwartungshaltung, dass man so an die Sache rangeht, dass es so erwartet wird. Wir machen uns Dinge oft nicht klar. Unser Land, Deutschland, ist in seiner Einstellung zur Arbeit, zur Arbeitsmoral, überhaupt zu all dem, was man preußische Sekundärtugenden nennt, Pünktlichkeit, Ordnung, Ehrlichkeit, vollen Arbeitseinsatz und. Wir sind zutiefst von der Reformation und einer protestantischen Arbeitsethik geprägt. Das ist so tief eingegangen, das machen die Leute auch heute, obwohl sie es gar nicht mehr glauben. Dieser Satz aus Kolosser 3,17, alles, was ihr tut, das tut für den Herrn. Das hat die Reformation ganz runter buchstabiert und durchgebrochen für die verschiedenen Lebensbereiche. Es ist ein ganz prägender Bibelvers. Ich arbeite nicht, um meinem Chef zu gefallen, nicht meinem Lehnsherr, nicht dem Fabrikanten, nicht dem Staat, sondern ich tue es für den Herrn. Er ist mein Gegenüber, er ist der Maßstab. Und protestantisches Verständnis war immer, deine Arbeit ist ein Ort, wo sich dein Glaube bewährt. Es ist eine andere Form des Gottesdienstes. Ich mache es für den Herrn und darum mache ich es gut. Im Pietismus auf der Schwäbischen Alb war es dann runtergebrochen zu sagen, in deinem Kuhstall zeigt sich dein Glaube. Ja, wie du mit dem Vieh umgehst. Ob es eben bauchtief im Mist steht oder du es ihm angenehm machst. Und die weitere Spur, die da mitläuft in unserem Land aus der reformierten Tradition, der Erfolg deiner Arbeit spiegelt auch immer etwas vom Segen Gottes auf deinem Leben. Verschiedene Stränge, die so zusammenkommen. Und alles ist so tief verinnerlicht bei uns, es ist Teil unserer nationalen Identität geworden. Vielleicht haben wir auch besonders stark darauf reagiert, weil es schon immer gut zu uns gepasst hat. Also auch wenn für die allermeisten Menschen in unserem Land es ja vollkommen säkular heute ist, sie machen es trotzdem immer noch so und der Segen, der darin liegt, wirkt auch immer noch weiter fort. Also ganz klar dabei, unser Glaube zeigt sich in unserem Leben. Glaube ist nie nur eine innere Wirklichkeit. Ich bin von irgendetwas überzeugt und das behalte ich schön für mich. Sondern es gibt unserem Leben Form in ganz praktischer Weise. Wie gehe ich um mit anderen Menschen, mit dem, was Gott mir anvertraut hat an Gaben, mit meinem Besitz? Das ist nie gleichgültig. Wie wir leben, das ist ein starkes Zeugnis. Das nehmen Menschen sehr intensiv wahr und ziehen daraus ihre Rückschlüsse. Ich habe es schon mal erzählt, ein ganz kleines Beispiel. Ich bin schon mehrfach gefragt worden von anderen Leuten, die nicht zu unserer Gemeinde gehören, zu dieser Krone. Warum liegt die auf dem linken Arm des Kreuzes? Hat das eine besondere Bedeutung für euch? Ich sage, nein, wir können sie auch rechts hin tun. Warum ist sie nicht oben drauf? Das würde doch gut passen. Ich sage, das stimmt. Aber da fällt sie so leicht runter. Menschen beobachten uns, fragen sich zu Dingen, die wir tun, die sie wahrnehmen, die sie sehen. Das kleine Beispiel, und so ist es mit unserem ganzen Leben. Wie du mit deinem Geld umgehst, wofür du es ausgibst und einsetzt, ob du großzügig bist oder knickerig, das hat Auswirkungen. Dass es unsere Gemeinde gibt und dass viele ihren Zehnten in die Gemeinde hinein investieren, das beeindruckt und verwundert andere Menschen. Gerade in der Landeskirche. Können nicht alles verstehen, was wir tun und glauben und machen. Aber dass die Leute so viel Geld geben, dann muss es ihnen ja echt was wert sein. Ja, das zeigt sich da ganz praktisch. Wie du mit deiner Zeit umgehst, wofür du sie einsetzt, ob du das nur alles für dich verfrühstückst oder ob du dir Zeit nimmst für andere, ob du für andere ein Ohr hast, ob du hilfsbereit bist, das spricht eine Sprache. Und es spricht eine Sprache, ist das mit dem Glauben echt oder ist es nur gesagt? Wie du deine Arbeit erledigst, zuverlässig, gewissenhaft, freundlich, positiv unterstützen, es spricht eine Sprache. Wie du mit unangenehmen Kollegen umgehst, ob du problemorientiert bist oder lösungsorientiert bist, das spricht eine Sprache. Wisst ihr, lösungsorientiert sein ist eine ganz starke Sache für uns Deutsche, weil problemorientiert sind wir schon. Ich habe es letztes Mal gesagt, es ist nichts Falsches und nichts Schlechtes. Es ist ganz schlimm, wenn man immer mit Menschen zusammen ist, die gar nicht merken, dass es ein Problem gibt im Raum. Weil dann kann man es auch nicht anpacken. Also der erste Schritt ist es, ein Problem zu erkennen. Die Anfrage an uns ist zu sagen, bleib nicht stehen beim Erkennen, sondern geh auch den zweiten Schritt, der nötig ist, damit die Sache gut wird, von der Problemorientierung zur Lösungsorientierung. Und ich sage dir, es ist so ungemein angenehm, mit Menschen zusammen zu sein, die lösungsorientiert sind. Die sagen, da gibt es jetzt eine Schwierigkeit, wie können wir es lösen? Wie kommen wir raus? Wie können wir es besser oder anders machen? Davon geht eine positive Kraft aus. Und es tut wohl, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Der Fokus verschiebt sich nämlich automatisch von der Schwierigkeit hin zu dem, in der Zukunft, wie kann es gehen? Vielleicht hast du ein Problem, versuch doch einfach mal über die Lösung nachzudenken. Was könnte eine Lösung sein? Auch wie wir mit unserem Besitz umgehen, zeigt etwas davon, was wir wirklich glauben. Wie heilig sind mir die Dinge, die ich habe, die mir anvertraut worden sind? Mein Haus, meine Wohnung, mein Auto, mein Handy, meine wunderbare Garderobe. Und das in eine doppelte Richtung. Es zeigt etwas, wie du damit umgehst, ob du damit pfleglich umgehst, das in Ordnung hältst, dich drum kümmerst. Die anvertrauten Dinge, da gehört dann manchmal auch dazu, die Wohnung zu putzen. Ja, das spricht eine Sprache. Als ich Vikar war, hatte ich eine kleine Wohnung gemietet. Das war, die Vermieter wohnten ganz unten, da wohnte jemand dazwischen. Ich wohnte im Dachgeschoss. Die Treppe zu mir ganz hoch kam eigentlich niemand außer ich selbst. Also habe ich meine Treppe, obwohl ich sie hätte jede Woche putzen müssen, laut Mietvertrag nicht jede Woche geputzt. Ist ja keiner hochgelaufen außer mir. Also wenn man schon mehrere Stockwerke unterwegs ist, da war auch nur Staub, nicht irgendwelcher anderer Dreck. Als ich ausgezogen bin nach 2,5 Jahren und die Wohnung zurückgegeben habe, war die Vermieterin total erstaunt über den guten Zustand, in dem die Wohnung war, in dem ich sie zurückgegeben habe. Alles war sauber, alles war ordentlich, es waren auch die Fenster geputzt, die Türrahmen abgewaschen, alles schön ordentlich zurückgegeben. Und sie sagte dann, ach, das hätte ich von Ihnen jetzt gar nicht erwartet. So wie Sie immer Ihre Treppe nicht geputzt haben. Dinge werden wahrgenommen und Leute schließen automatisch zurück. Wir machen das auch so. Aus Teilen schließen wir aufs Ganze. Also es redet immer so. Ich meine jetzt nicht, dass uns die äußere Ordnung zum Fetisch werden soll. Nur wenn bei dir alles aufgeräumt ist, heißt das noch nicht, dass zwischen dir und dem Herrn alles in Ordnung ist. Und es gibt manchmal Dinge, die sind in diesem Moment wichtiger. Dann muss ich eine andere Priorität setzen, sagen, okay, mein Nachbar braucht mich jetzt, dann muss ich vielleicht da helfen. Aber es ist keine Lösung zu sagen, nur weil ich nicht gern putze, halte ich immer nach dem nächsten Nachbarn Ausschau. Ihr kennt das, also wir sind in diesem Spannungsfeld unterwegs. Und umgekehrt ist es aber auch so, bin ich bereit, das, was Gott mir anvertraut hat, einzusetzen und damit zu helfen und zu teilen für die Gemeinschaft, für andere Leute, gehe ich gerne die nächste Meile noch mit und setze meine Sachen ein. Denkt so ganz praktisch an den barmherzigen Samariter. Der hatte einen Esel dabei. Und er war sich nicht zu fein, auf seinen Esel, diesen unter die Räuber gefallenen, dreckigen, blutigen Mann, auf seinen Esel zu legen. Das hieß ja auch, der Esel wurde dreckig und er selbst musste zu Fuß gehen. Ja, manchmal gehören auch solche Sachen dazu. Und es redet, wie wir handeln, redet. Wir wissen das alles und trotzdem, wie du mit deinem Mann, mit deiner Frau umgehst, wie du über sie oder ihn sprichst, das redet. Wie du mit deinen Kindern umgehst, mit deinen Eltern umgehst, deinem Arbeitgeber, deinen Kollegen, deinen Angestellten, untergebenen Nachbarn, es redet lauter oft als alles, was unser Mund sagen kann. Du liebevoll bist und geduldig, freundlich, klar, ehrlich, zuverlässig. Alle diese Bereiche sprechen und sie zeigen nach außen das, was dir in deinem Herzen wichtig ist. Wie gesagt, oft sprechen unsere Taten lauter als unsere Worte. Gut ist es, wenn beides zusammenklingt, wenn es passt, wenn das stimmig ist, das nennt man dann authentisch. Das Geredete und das Getane bildet eine Einheit. Und wenn es keine Einheit bildet, das passiert jedem von uns, das passiert mir. Man kann das immer einholen, indem man sagt, Brigitte, es tut mir leid. Ich habe es falsch gemacht. Schon ist die Sache wieder im Lot. Wenn ich mich zu meinen Dingen stelle und sage, es tut mir leid, ich weiß, das andere wäre gut gewesen. Aber wenn ich anfange, das zuzudecken und zu bemerken, war alles nicht so schlimm, ist ja alles in Ordnung, dann bleibt es schief. Und dann ist es immer auch schwierig. Unser ganzes Leben soll ein Dienst für Gott sein, ihm gut gefallen, zu ihm passen. Wir, also jeder Christ, wir repräsentieren den allmächtigen Gott in dieser Welt. Wir miteinander, aber auch du repräsentierst Gott in dieser Welt. Egal, wo du bist und stehst. Du auf dem Schulhof und in deiner Klasse repräsentierst den allmächtigen Gott. Du in der Uni und auch auf der Fete oder Party abends repräsentierst den allmächtigen Gott. Du in deinem Büro, auch wenn du montags morgens mit so einer Flunsch hingehst, dass du schon wieder arbeiten musst, repräsentierst den allmächtigen Gott. Beim Geschäftsabschluss, beim unangenehmen Mitarbeitergespräch, in deiner Familie und wenn sie alle ungläubig sind und total komisch, du repräsentierst den allmächtigen Gott. Wir repräsentieren Gottes Reich in dieser Welt und das hört sich jetzt doch direkt mal nach einer wunderbar hohen Messlatte an. Jeder, der von euch Hochsprung liebt, wird begeistert sein. Alle, die es nicht lieben, werden denken, oh Backe. Hätte der Herr sich nicht einen anderen aussuchen können. Zu Repräsentationszwecken. Das kann einem ja einen gehörigen Druck machen. Ich will ja alles richtig machen, aber oft fühlt es sich doch so an, seien wir mal ehrlich, wenn wir alles richtig machen wollen, dann ist der Spaß und die Lebensfreude und die Leichtigkeit direkt auch perdu. Fühlt sich nach einer harten Arbeit an. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn sich's für dich so anfühlt, nach einer hohen Messlatte und einem hohen Druck, dann hast du einen entscheidenden Fehler gemacht in deinen Gedanken. Denn Jesus sagt, ich lege dir keinen neuen Druck auf. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er sagt nicht hier, buff, Neues auf dich. Sondern der erste Schritt ist, ich gehöre zu Jesus und er lebt in mir durch seinen Geist. Zweiter Schritt, ich will Gott ehren mit all meinem Tun. Dritter Schritt, das kann ich nicht alleine aus meiner Kraft. Heiliger Geist, hilf mir. Tu du's in mir und durch mich. Wer es alleine versucht, für den wird es ein hartes Brot werden. Und bleiben. Wir können es nicht alleine. Und wir wissen, wenn wir mit und in Jesus sind, in dieser engen Verbindung, dann werden gute Früchte wachsen. Habe ich gesagt, es werden gute Früchte wachsen? Ja, und so ist es gemeint. Nicht du musst gute Früchte stricken, aus dir rauspressen. Sie werden einfach wachsen und entstehen aus dieser Verbindung. Also das Streben nach Vorzüglichkeit meint nicht, du musst es perfekt machen, sondern das Streben nach Vorzüglichkeit meint, ich begebe mich auf einen Weg des Glaubens, es so gut wie ich es kann, mit meinem Herrn zusammen zu tun. So gut wie ich es kann, mit meinem Herrn gemeinsam, ein Weg des Glaubens. Um das ganz praktisch runterzubrechen. Das heißt, mach keine faulen Kompromisse und keine runden Ecken. Ist schon ganz viel gewonnen. Zweitens, folg nicht einfach der Masse und mach alles mit, was die anderen tun. Sondern schalte dein Gehirn und deinen Glauben ein. Auch ganz viel gewonnen. Drittes, ganz praktisches, sei bereit, wo es gefordert ist, die zweite Meile mitzugehen. Auch wenn es dich Zeit und Kraft und Mühe kostet. Keine faulen Kompromisse, nicht mit der Masse mitlaufen, einfach so bereit sein, die zweite Meile mitzugehen. Ganz viele Dinge lassen sich mit diesen drei einfachen Dingen vermeiden. Noch einmal, es ist ein Weg des Glaubens in der Verbindung mit dem Herrn, abhängig von Jesus. Wenn du es nicht so machst, wird es ein neues Gesetz. Und du tappst in die immerwährende Dauerfalle der Frommen hinein. Du begibst dich auf einen Weg, dich selbst zu erlösen. Und dieser Weg ist noch nie bei Gott angekommen, sondern ist ein Irrweg. Also mach's nicht alleine. Wer Dinge gut machen will, ich hoffe, es sind ein paar hier, die die Dinge gut machen wollen, so gut wie es möglich ist, der ist nie fertig. Weil es gibt ja immer noch Besseres. Ich gehe einen Schritt und dann kannst du noch etwas sich auftun. Das ist der zweite Punkt, das nächste Kapitel. Fortschritt, Wachstum ist der normale Zustand für einen Gläubigen. Wir wachsen unser ganzes Leben auf Christus hin. Wir werden nicht Christen und sind fertig, sondern wir wachsen innerlich und durch unsere Taten immer weiter auf ihn hin. Unser Lebensstil als Christ ist nicht auf Stillstand programmiert. Nicht zu sagen, ich erreiche einen Level und das ist jetzt die Ebene, auf der ich mich mein Leben lang bewege. Und ich lehne mich zurück und sage, alles ist gut. Sondern wir sind auf Wachstum ausgerichtet, auf Gottes Reich hin orientiert. Jetzt sind wir Menschen von Grunde unserer Anlage, ob wir jetzt politisch so orientiert sind oder nicht, alle auch konservativ. Haben gerne das Vertraute, das, was wir kennen, da, wo wir sicher sind. Und in jedem von uns wohnt auch ein kleiner Schüler. Sind ein paar Schüler noch anwesend? Warum mehr tun als unbedingt notwendig? Das steckt doch in uns allen auch drin. Warum mehr tun als unbedingt notwendig? Dieses Beharrende und dieses, oh, mach's doch einfach. Es geht aber nicht darum, dass du zufrieden bist mit deinem Leben und dessen, was du erreicht hast mit Gott. Sondern es geht ja darum, dass Gott zufrieden ist damit. Und er lockt dich, er will dich nicht überfordern, aber er lockt dich zu sagen, geh heute einen Schritt mit mir und geh morgen einen weiteren Schritt und geh im nächsten Jahr noch einen Schritt. Und wenn du schon über 80 bist, dann ist es immer noch nicht zu Ende. Sondern sind da noch weitere Schritte für dich. Und der Herr sagt, komm, geh mit mir, lern Neues, wachs in deinem Glauben. Wir werden nur zu denen, als die Gott uns geplant und gedacht hat. Ich erinnere noch einmal an die Predigt, die wir vor einigen Wochen von Ilona Ingold hatten, wo sie dieses Plakat auch hatte, zu sagen, wie hat Gott uns geplant und gedacht? Wir werden nur zu diesen Menschen, wenn wir bereit sind, sagen, ja Herr, ich lasse mich auf deine Wachstumsprozesse, die du für mich gedacht hast und die du mit mir gehen möchtest, ein. Ich breche das wieder ganz praktisch herunter. Es hat Gründe, warum wir als Gemeinde in jedem Jahr ein paar Seminare anbieten. Es ist nicht so, weil wir sonst nichts zu tun hätten oder das Haus sonst nicht belegt wäre oder wir euch ein bisschen schikanieren wollen. Sondern es geht darum, Angebote zu machen, etwas zu lernen und zu wachsen im Glauben, neue Dimensionen, neue Farben wahrzunehmen, zu merken auch, was passt zu mir, wo soll ich hineingehen, was schlummert an mir auch noch in Begabungen, die bisher gar nicht zum Glänzen gekommen sind. Und wenn wir solche Dinge lernen, dann schreiten wir voran auf dem Weg, Jesus zu erkennen, besser darin zu werden, anderen zu dienen und auch heiler und intakter zu werden in unserer eigenen Persönlichkeit. Jetzt gilt dieses Wachstumspotenzial in uns nicht nur für speziell geistliche Fragen und Wege. Da gilt es, aber es gilt auch für unser ganzes Leben sonst. Es gilt auf allen Bereichen. Du kannst immer noch besser darin werden im Umgang mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Du kannst Dinge dazulernen im Umgang der Erziehung mit deinen Kindern. Du kannst es lernen, besser zu werden im Konfliktmanagement. Denn es ist uns aufgetragen, seid Friedensstifter. Du kannst es lernen, negative Muster in deinem Leben und auch im Leben von anderen Menschen klarer zu erkennen und damit auch hilfreicher zu sein in dem, was du sagst oder wie du reagierst. Also es gilt für unsere natürlichen Fähigkeiten, es gilt für unsere übernatürlichen Fähigkeiten. Wir können immer noch Dinge lernen und wir alle brauchen es, dass wir die Dinge üben. Ausbildung braucht Zeit. Lernprozesse brauchen Zeit. Ein Instrument zu erlernen braucht Zeit und will geübt werden. Wir können besser werden. Und wenn wir Dinge auch nicht mehr tun, rosten Fähigkeiten auch wieder ein. Man sagt ja so schön, Fahrradfahren verlernt man nicht. Aber anderes schon. Wenn man sein Instrument 2 Jahre nicht gespielt hat, das merkt auch der Stargeiger, dass er nicht mehr auf der Ebene ist, wie er schon mal war. Und so ist es mit allen ganz natürlichen Dingen. Wenn wir sie nicht gebrauchen, rosten sie ein. Das gilt selbst für übernatürliche Dinge. Ich habe immer wieder von Leuten gehört, die mir erzählt haben, gesagt, ja, früher habe ich auch in Sprachen gebetet. Ich weiß gar nicht mehr richtig, wie es funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch kann. Du kannst immer noch besser darin werden, Kuchen zu backen. Andere damit zu segnen. Du kannst immer noch ein besserer Lehrer werden. Lehrerin, die interessanteren, abwechslungsreicheren, tiefgründigeren Unterricht macht. Und so gilt das für jeden einzelnen Bereich. Und liebe Geschwister, lass uns das nicht aufschieben. Sondern gerade da, wo du heute stehst, wo dein Platz ist, kannst du anfangen, einen Schritt zu gehen und zu wachsen. Dich danach auszustrecken und sagen, ja, ich will Dinge lernen, ich will wieder neu auf die Suche gehen. Und oft ist es gut, sich Leute zu suchen, die in dem Bereich, wo du gern wachsen möchtest, ein Stück dir voraus sind. Sagen, von dem kann ich was lernen, von der kann ich was lernen, die sind mir voraus. Da hänge ich mich dran. Da lasse ich mir was erklären. Tipp von mir am Rande. Meistens ist es gut, dann sich nicht nur an einen zu hängen, sondern nach einer Zeit die Person mal zu wechseln, weil alles ist sehr persönlich geprägt und in diesem Miteinander von verschiedenen Leuten zu lernen, wird es meistens dann rund und gut. Noch einmal ganz praktisch, wie bin ich, ohne mich selbst loben zu wollen, zum ganz guten Prediger geworden? Sagen immer mal wieder Leute, dass ich das sei. Gott hatte eine Gabe in mich hineingelegt, erstens. Und in den letzten 30 Jahren, seit nämlich ich etwa 16 bin, gab es fast keine Woche, in der ich nicht eine Andacht gehalten habe, gepredigt habe, Geschichten von Gott erzählt habe, oft mehrfach oder vielfach. Übung. Übung. Ha? Übung. Ich kann nicht mit anderen Leuten über Jesus reden. Ich habe es schon mal probiert, es ist gründlich schiefgegangen. Ja, nach dem 100. Mal wird es vielleicht besser. Du könntest mit einem mitgehen, der es gut kann, dem es leicht fällt und dem zuhören und zugucken. Du kannst dir irgendwelche YouTube-Videos dazu reinziehen. Du kannst anfangen, es zu üben mit Leuten, die du kennst und die schon Christen sind. Indem du deinen aufschreibst, was du ihnen eigentlich sagen willst, indem du es mit ihnen übst, dein Zeugnis zu geben. Und wieder und wieder und wieder. Und liebe Geschwister, wir können solche Sachen lernen und wir können darin sogar richtig gut werden. Amen? Amen? Und wir wollen es doch auch. Wir wollen doch gut werden in den Dingen. Wir wollen doch vorangehen. Ich habe mir Vorbilder gesucht, von denen ich gemerkt habe, die können gut predigen. Verschiedene Leute. Und es geht nicht darum, dann einen zu kopieren, sondern zu verstehen, was macht er oder sie richtig? Was spricht die Menschen an? Es war für mich sehr befreiend, Bill Hybels zu hören, der erklärt hat, den Leuten zu sagen, hey, wenn du einen Schritt zur Seite machst, steigert das die Aufmerksamkeit der Leute um 80%. Wenn du zwei machst, sogar um 100.
Wenn du immer möglichst gleichmäßig sprichst, hilft es nicht unbedingt ihrer Aufmerksamkeit weiter.
Ganz praktische Dinge. Dinge zu lernen. Zu sagen, hey, als Prediger, hab nie die Hände über deinem Kopf, wenn du sprichst. Es lenkt die Leute ab. Sie schauen nur noch auf deine Hände und hören dir nicht mehr zu. Und so brauchst du viele praktische Dinge in vielen Dingen, die wir lernen können. Und das gilt für jeden Lebensbereich. Du kannst Gott, hört gut zu, du kannst Gott mit jeder Sache ehren, die du tust. Und du kannst Gott auch mit jeder Sache, die du tust, eben nicht ehren. Du kannst mit jeder Sache, die du tust, Glauben freisetzen, mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kommen und sie zu Jesus führen. Ich meine das wirklich so, wie ich sage. Mit jeder Sache. Es hängt immer daran, wie wir es tun. Und ob wir es im Glauben tun. Und ob wir Vertrauen haben, der Herr wird es gebrauchen. Oft sind es die kleinen Dinge. Dinge, die wir schon können, die wir auch wissen, das kann ich gut, das ist meine Begabung. Fang die an einzusetzen. Überleg doch einmal kurz einen Augenblick, was du besonders gut kannst. Ist ganz egal, was es ist, kann was ganz Natürliches sein. Wenn du sagst, ich kann gut Kaffee kochen, ich kann es nicht, also vielleicht kannst du es. Fällt euch etwas ein, was ihr gut könnt? Falls ihr so sitzt, dass ihr Nachbarn, Nachbarin habt, sag doch deinem Nachbarn, Nachbarin, was du gut kannst. Könnte der Herr das gebrauchen, was du gut kannst? Also nehmen wir mal an, einer von euch hat einen Hund und sagt, ich kann sehr gut Gassi gehen. Um so mal ganz low level anzufangen. Ja? Wir nehmen an, Person X sagt, was ich gut kann, ist jeden Tag mit dem Hund dreimal Gassi gehen. Kann der Herr das gebrauchen? Also erstens, du könntest dafür sorgen, dass dein Hund nicht überall seine Sachen liegen lässt. Das führt dann schon mal nicht zum Streit. Aber so Hundebesitzer, habe ich mir sagen lassen, treffen ja gerne andere Hundebesitzer, die ebenfalls ihr Hund Gassi führen. Tag für Tag kommt man zusammen, trifft sich, sagt Hallo, wie geht's, sonst etwas. Du kommst also mit Menschen ins Gespräch. Hallo, wie geht's? Und dann spricht man über den Hund. Habe ich mir sagen lassen, ich habe keinen. Und dann kann ich doch sagen, ach, Sie haben aber einen schönen Hund. Das ist ja ein Geschenk des Himmels. Angebot zum Gespräch eröffnet. Ihr Hund ist krank. Also wenn mein Hund krank ist, dann bete ich manchmal für den. Und dann erzählst du die Geschichte, wie dein Hund geheilt worden ist. Soll ich auch für ihren Hund beten? Liebe Geschwister, es gibt vielfältige Möglichkeiten, dem Herrn zu dienen. Wir müssen es nur sehen und wollen. Nutzt doch die Gelegenheiten, die ihr habt. Und wenn ihr keinen Hund habt,
ihr müsst euch jetzt deswegen nicht alle einen Hund anschaffen.
Aber ihr versteht, was ich meine. Es sind oft die einfachen und kleinen Dinge, die wir gut können, die bilden eine ganz natürliche Brücke. Und der Herr kann dich benutzen und er will dich benutzen und du wirst es lernen, sobald du anfängst, Schritte in diese Richtung zu gehen. Nutz die Zeit, die dir zur Verfügung steht. Und sag mir bitte nicht, ich habe keine Zeit. Keine Zeit, keine Generation hatte so viel Zeit wie unsere. Wir müssen so wenig arbeiten wie keine Generation vor uns. Es ist so einfach, an Nahrungsmittel und an Kleider zu kommen wie keine Generation vor uns. Die Waschmaschine wäscht, die Spülmaschine spült, der Staubsauger staubsaugt. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben, verfügen über moderne Verkehrsmittel, moderne Kommunikationsmittel. Ich weiß, es fühlt sich an, als hätten wir die wenigste Zeit. Aber es stimmt ja nicht. Prüf doch einmal drei Dinge, um mit deiner Zeit etwas besser da klarzukommen. Könnte es sein, dass du zu viele Sachen gleichzeitig willst? Wenn ja, dann frag dich doch, was davon ist vom Herrn? Und was nicht, das fliegt raus. Entschlackt spontan deinen Kalender. Zweitens, frag dich, wo hält mich der Feind am Rennen? Und ich merke es vielleicht nicht mal. Aber es macht mir einen wahnsinnigen Betrieb und Unruhe und frisst Zeit. Frag dich, wo hält mich der Feind am Rennen? Was ist gar nicht notwendig? Was? Und oft merken wir es daran, es sind Dinge, wo gar nichts bei rauskommt. Viel Zeit und Kraft und Energie verbraucht, nichts kommt bei raus. Kannst du getrost aussortieren. Und das Dritte ist, ganz überprüf doch einfach mal deinen Medienkonsum in der Summe, die verschiedensten Kanäle und Wege. Und dann überleg, hast du dieses Zeitkontingent, das für Medienkonsum draufgeht, eigentlich jemals im Gebet mit dem Herrn besprochen? Und sieht er das auch positiv, dass du es so machst, wie du es gerade handhabst? Leg ihm das hin. Frag ihn, willst du das so? Ist es gut, meine Zeit so einzusetzen? Wenn ihr so fragt, könntet ihr Antworten bekommen, die vielleicht nicht so sind, wie du es dir wünschst. Aber es könnte spontan viel freie Zeit entstehen. Zeit ist ein ganz kostbares Geschenk von Gott. Und ich rede jetzt nicht einer beliebigen Effizienzsteigerung deswegen. Bewusst gepflegt gammeln hat sein Recht. Da hat der Herr nichts dagegen. Aber Wachstum und Fortschritt in unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens entscheidet sich oft am Faktor Zeit. Und wenn ich halt so ausgeplant bin, dass nichts geht, dann geht eben nichts. Und dann hilft nur eins, nicht oben drauf packen, sondern reduzieren, damit diese Freiräume entstehen. Ich weiß, ich sage das leicht und tun ist es schwer, aber es geht. Es ist ein ganz großer Irrtum zu glauben, irgendwann habe ich die Zeit und dann werde ich große Veränderungen anfangen. Nein. Fang heute an mit einem kleinen Baustein, einen kleinen Schritt. Nimm dir etwas vor, eine Sache für die kommende Woche und das tu. Tatsächlicher Fortschritt beginnt immer mit einem Schritt. Denn so kommst du in Bewegung. Und dann kann man einen zweiten Schritt gehen. Nimm dir doch vielleicht, ich mache euch ein paar Vorschläge, ihr könnt was ganz anderes wählen. Nimm dir doch vielleicht ganz neu vor, ich werde in der kommenden Woche jeden Tag ein Kapitel in der Bibel lesen. Oder ich nehme mir vor für die Zukunft, ich werde immer, wenn ich nicht zum Gottesdienst war, sondern die Predigt nachhören. Oder ich suche mir in einem ganz gewissen Bereich ein Vorbild, da will ich genau hinschauen, davon will ich lernen in nächster Zeit. Ich melde mich zu einer beruflichen Fortbildung an. Ich investiere in der kommenden Woche bewusst 2 Stunden in meine Partnerschaft. Wir werden jetzt gleich hier hinterher diese Gebetsstationen haben. Es wird ganz normale Station geben. Und ich werde zusätzlich hier vorne stehen und beten für Leute, die sagen, ich möchte in der kommenden Woche diesen Schritt gehen oder jenen Schritt gehen. Könnt mir das kurz sagen, ein Satz. Und ich werde genau dafür beten, dass dir das gelingt. Dass der Herr Gnade hat und Segen hat und du mit dem ersten Schritt in Bewegung kommst. Amen.